Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Und wieder auch mit Wuppi, mit Reinhard, hallo.
Guten Tag.
Ja, bleib beim Triell hier, ne?
Oh.
Ja, ist ja am Wochenende soweit. Mm. Gerd, bist du denn postalisch dabei oder
kommst du rum? Ja, natürlich. Ich habe schon meine beiden Kreuze gemacht. Zwar heißt es ja bei Life of Brian jeder nur ein Kreuz, aber ich habe zwei gemacht und bin mal gespannt.
Und wie ist das mit Freispruch? Muss ich gar nicht wählen, oder?
Also ich finde das ja total gut, um jetzt mal ein bisschen politisch zu werden. Wenn die Folge rauskommt, sind ja noch 3 Tage bis zur Wahl. Also das heißt, also morgen ist Freitag, ihr habt noch Möglichkeiten, in irgendein Wahllokal, ins Rathaus bei euch hinzugehen und dort einfach eine Stimme abzugeben. Ihr könnt am Sonntag ins Wahllokal gehen. Und das ist meine wirklich ganz intensive Aufforderung, geht wählen, sonst hört auf zu meckern.
Gerd erklärt Wahl Teil 1. Finde ich gut. Ich hoffe auch, dass, also ich habe mich vor kurzem auf der Hundewiese mit einem guten Bekannten unterhalten, der Grünen-Politiker ist, und er sagt auch, das ist so lustig, wie diese ganzen Wahrnehmungen auch von den Medien natürlich getrieben sind und wie viele noch unentschlossen sind und auch bestimmt jetzt, heute am Donnerstag noch. Und wenn man sich dann so ein bisschen die Gazetten anguckt, wo dann in den Politikspalten einschlägiger Zeitungen oder auch Online-Magazine nur Politiker einer Couleur zu sehen sind, weißt du auch, wo die hingehören. Also jetzt kann man so ein bisschen Lagerpolitik auch sehen. Welcher Kandidat wird am meisten gefeatured, und dann weißt du, aus welchem Lager die Zeitung kommt. Also
ja, oder, es gibt oder
so eben mit halt 4 Buchstaben, da seht ihr jetzt nur noch den Laschet.
Ja, oder eben halt, wenn jemand beschrieben wird, wie er beschrieben wird. Also ich habe jetzt.
Ja, nee, das ist klar, aber da muss man ja richtig tief einsteigen. Das
also die
ja
Überschrift, Blick, die Überschrift. Ja. Die Überschrift. Also letztens irgendwie ging es dann darum, dass ein Politiker genannt worden ist, ich will den Namen nicht nennen oder sowas, da stand dann nur der Begriff, er schleichte in den Hintereingang. Oder er schlich in den Hintereingang. Was soll das? Also das ist hier irgendwie so eine schon, als ob er, also allein schon durch die Formulierung denkst du so, okay, da geht jemand irgendwie mit dem Büßergewand irgendwo hin und bloß niemanden sehen. Das ist alles so eine, wie du schon sagst, ne, die Medien haben schon Partei ergriffen sozusagen.
Ja, das war ja immer so. Nein, aber ich finde es interessant, dieses Schleichen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall jemand in der Lauerposition auf den Kanzlerposten, der mit vielen Wassern gewaschen ist. Also der auch weiß, dass er, wenn er vor so einen Untersuchungsausschuss tritt, eben nicht vorne durch den Haupteingang reingeht, wo dann die Mega-Bilder produziert werden, sondern eben durch die Wäscheküche kommt. Und dann gibt es halt nicht den großen Aufmacher, sondern dann steht er da auf einmal. Oder sie, weiß auch nicht, vielleicht war es ja noch jemand anders, genau. So, genug Politik.
Finde ich auch. Geheimnistuerei.
So, genau. Wir wollen mal zum Thema kommen. Wir sind ja hier, um zu
kämpfen. Ich habe eine
kleine Nachricht mitgebracht. Und zwar, wie nicht anders zu erwarten war, sind die Campingübernachtungen laut des Statistischen Bundesamtes im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr Corona-bedingt, etwas runtergegangen. Wir haben immerhin eine Übernachtungszahl von 1.900.249.000, was allerdings im Vergleich zum Vorjahr, gerechnet bis Ende Mai, ein Minus von immerhin 32% sind. Die Damen und Herren der Statistischen Bundesämter machen das dann daran fest, dass sie sagen, natürlich sind viele Reisen untersagt gewesen, Beherbergungsverbote ausgesprochen etc. Und das sieht man eben auch daran, wie die Länder mit dieser ganzen Pandemie umgegangen sind, nämlich Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen als auch Bayern haben wahnsinnig zulegen können, weil die halt eben nicht so betroffen waren von der Pandemie, beziehungsweise vielleicht auch andere Entscheidungen getroffen wurden. Aber es ist auf jeden Fall nach wie vor so, dass der Boom oder die Nachfrage immer noch riesengroß ist und es davon ausgegangen wird, dass eben auch die Wetterfaktoren und so da noch mit reinspielen. Aber trotz alledem, Campen in und total angesagt bleibt.
Ja, und auch nicht nur in Deutschland. Also ich habe jetzt irgendwie gerade so einen Forumbeitrag gelesen, so von Leuten, die dann ihre Reservierung für nächstes Jahr in Holland versuchen loszuwerden, weil die aus irgendwelchen Gründen nicht können. Und da werden Preise aufgerufen in der Hauptsaison. Da denkst du auch so, meine Fresse. Das heißt also, du musst jetzt schon dein Ticket für nächstes Jahr irgendwie versuchen, jetzt zu bekommen, damit du im Sommer nächsten Jahres einen guten Stellplatz bekommst, also in den Ferien. Also das ist schon wirklich krass. Also das heißt also, wenn denn alle Corona-Bestimmungen sozusagen lockerer sind oder man irgendwie wieder freier irgendwo campen kann, bin ich mal gespannt, wie das aussieht mit den ganzen neuen Wohnmobilbesitzern, Caravanbesitzern und Zeltbesitzern oder sowas, ob die denn alle ihren Platz finden in der Saison. Also da, wo sie campen wollen zumindest. Bin ich mal sehr gespannt.
Ja, das wird spannend. Das wird spannend. Nee, er sagt hier, ich zitiere auch noch mal gerne den Herrn Dr. Günther Riechi, der Präsident des BVCD, des Bundesverbands der Campingdienstleister ist. Der sagt eben, dass erwartet wird, dass für 2021 in Deutschland ein etwas schlechteres Ergebnis im Vergleich zu 2020 erzielt wird, aber immerhin doch aufs ganze Jahr gerechnet 33,5 Millionen Übernachtungen. Davon wird ausgegangen. Also das ist, da wird viel geschlafen auf Campingplätzen und mittlerweile ja auch auf Privatplätzen und so weiter und so fort. Vielleicht sind das die Optionen, die wir ja hier auch schon mal vorgestellt haben, um eben nicht dicht an dicht zu stehen oder ja, sich zu ärgern, dass man nicht die erste Reihe stehen darf oder kann. Genau. Ja.
Ja, aber ich habe ja sonst irgendwie vielleicht eine Alternative, wo man sich hinstellen kann.
Steh doch, wo du wohnst.
Ich möchte euch einladen, mit mir mal in den Osten zu fahren, weil die meisten Leute, glaube ich, es wird vielleicht euch auch so gehen, wenn man sagt so, hey, ich möchte geil campen und ich weiß, es gibt so geile Seen und sowas, wo fährt man hin, dass die meisten wahrscheinlich im Kopf haben, so Mecklenburger Seenplatte. Aber was man vergisst, ist, es ist auch quasi ein nicht minder geiles Seenrevier gibt in Brandenburg und da gibt es auch unendlich viele und fantastische Seen und ich habe einen Platz gefunden, das Camping am großen Ventosee. Das ist einer von diesen größeren Seen in Brandenburg, ungefähr eine Stunde von Berlin weg. In den Norden fährst du da? In den Süden fährst du. Jetzt bin ich dumm, das muss ich gleich rausschneiden. Scheiße, ich habe das mir vorhin auch angeguckt. Ist eine Stunde von Berlin entfernt, genau so. Ist eine Stunde von Berlin entfernt. Und du bist denn dort wirklich irgendwie so ein bisschen im Niemandsland. Das Tolle ist, dass du dort noch ein bisschen so campen kannst wie früher. Also, ne? Also ohne großen Schnickschnack, ohne Animationsprogramm, ohne Pool an Landschaft, mit Riesenrutschen, ohne alles, sondern einfach so ein bisschen zurückgeworfen auf das alte Campen. Das heißt, fährst da rein, suchst dir einen Platz, gibt keine Parzellen, sondern stellst dich einfach hin und fühlst dich wohl. Das Tolle ist, also was mir gleich richtig, richtig gut gefallen hat, ist auch die Geschichte der Betreiberin. Das ist die Christiane Erdmann, die hat irgendwie eigentlich mal, hat als Floristin gearbeitet, hat irgendwie in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Und irgendwann sagte sie, nee, also campen ist schon mein Ding. Und dann hat sie bei einer Versteigerung einen runtergewirtschafteten Platz gefunden, also diesen Platz, der an diesem See ist, und hat ihn gekauft. Und dann hat sie den einfach so ein bisschen, so wie sie einfach sich das Campen vorstellt, diesen Platz ausgebaut. Also die Rezeption zum Beispiel ist so ein alter Bauwagen. Und wenn du dann nach 14 Uhr eincheckst, dann steht da eine Tafel, mit Kreide steht dann dein Name drauf und der Platz oder die Richtung, wo du dich denn hinstellen kannst. Also hey, herzlich willkommen, hier ist es. In der Rezeption ist so ein kleiner Kiosk drin. Und weil, ne, die guten Camper, die sind ja alle ehrlich, das ist dann so, dass du dann einfach deine Sachen dann nimmst und in so eine Liste einträgst. Sagst du, hier, ich habe mir jetzt hier, eine Limo genommen, ich habe mir das und das genommen und trägst es ein und dann zahlst es, wenn du irgendwann nach Hause fährst. Das ist ein Konsumbrief oder sowas heißt das Ding. Dann hast du dann dort freie Flächen, wo du dich hinstellen kannst. Total schön in der Natur gelegen. Natürlich direkt am See, der auch toll zu befahren ist. Da ist ein eigener Bootssteg, wo du dann deinen SUP oder ein Kanu ins Wasser lassen kannst. Also richtig idyllisch. Was ganz schön ist, du hast dort auch noch die Möglichkeit, wenn du keinen eigenen Wagen, kein eigenes Zelt hast, auch noch ein bisschen was zu mieten. Da gibt es zum Beispiel einen Bauwagen, der hat zwei Etagen. Total schick eingerichtet und hast noch eine Dachterrasse drauf. Total geil. Kostet allerdings ein paar Euro, 75 Euro die Nacht, aber dafür hast du dann noch ein kleines Klo drin. Das heißt, du brauchst nicht die Gemeinschaftstoiletten nutzen, die aber auch ganz geil sind, weil Die haben zum Beispiel neben dem normalen Sanitärhaus auch noch 4 Außenduschen. Überdacht zwar, aber eher mit so einem Sonnensegel, schön eingemauert, das heißt also wirklich sehr hübsch gemacht. Und so, wenn der Sommer cool ist, dann, oder beziehungsweise Sommer heiß ist, dann kannst du dich da abkühlen in der Außendusche, was ich persönlich total geil finde. Da haben sie eine Außenküche. Die Außenküche sieht dann so aus, das ist eigentlich eher so ein Bretterverschlag, wo ja so eine Spüle drin steht, wo so eine Kochmöglichkeit, ein bisschen Kochgeschirr hängt da rum, kannst dich einfach bedienen, kannst es einfach benutzen. Das Ganze ist total hemdsärmlich. Ich finde das super. Kannst dir auch Kanu mieten. Kanu mieten, falls du kein eigenes hast, kostet 15 Euro am Tag. 15 Euro für einen halben Tag, 25 für den ganzen Tag. Es ist ja eine ganz coole Geschichte, dorthin zu gehen. Genau, wenn du, was habe ich noch gesehen? 120 Gäste insgesamt wollen sie maximal haben. Das heißt, die haben 40 Stellplätze, mehr nicht. Also das heißt, du hast sehr viel Platz, weil das Gelände riesig ist. Die einzige Frage, die ich jetzt noch an euch habe, um das mal abzuschließen. Henning, wie alt ist dein Kind?
6 Jahre.
Und Reinhard, deine?
Ich muss immer nachdenken, ja, weil der.
Die, wie viele waren das?
Die wechseln ja gerade.
Von denen du weißt.
Ist gerade 18 und der andere 21. Der wird 19, der Junge.
Okay, Reinhard. Du könntest
mit deinen, sind beides Camper.
Okay, du könntest mit deinen Kindern dahin fahren. Henning, du nicht, weil der Platz ist nur für Personen ab 14 Jahren. Die hat sich extra dafür entschieden. Wir wollen einen Platz für Große machen. Wir wollen hier kein Kindergeschrei oder irgendwas, aus welchem Grund auch immer. Und das finde ich ganz abgefahren. Sie hat auch ganz schön viel Gegenwind dafür bekommen. Also wenn man das irgendwie mal googelt, diesen Platz, dann sieht man auch so, dass sie irgendwie, als sie das damals gemacht hat, vor roundabout 10 Jahren, dass sie dann ja auch viel Ärger bekommen hat. Ne? Oh Gott, sie hasst Kinder oder sowas. Ist auf jeden Fall nicht der Fall. Sie hat selber 2. Aber sie weiß auch, was es heißt, wenn du mit Kindern unterwegs bist oder beziehungsweise wenn du neben jemandem stehst, der mit Kindern unterwegs ist. Sie hat irgendeinen Platz geschaffen, wo die Leute einfach mal in Ruhe campen können, ohne sich irgendwie um den Lärm der Nachbarn kümmern zu müssen. Und das finde ich ganz spannend. Also Hunde sind erlaubt, Kinder nicht. Der Platz ist toll. Also es ist wirklich ja, so eine kleine Oase im Osten, wo das Campen wie früher zelebriert wird. So wenn man einfach mal auf ein bisschen Luxus verzichten kann. Ich glaube, der Luxus da ist, so in der freien Natur zu stehen, ein bisschen Wildstehgefühl zu haben. Und zu einem bezahlbaren Preis, und da kann ich mal kurz dazu was sagen, da kostet der Gast 8 Euro. Wenn du mit dem Zelt kommst, je nach Größe des Zeltes 7 bis 9 Euro. Der Camper kostet 59. Strom 2, Hund 3. Und das war es eigentlich auch schon. Das heißt also, die Preise sind, finde ich, akzeptabel. Und also meine Erfahrung ist mit den Plätzen im Osten, auch gerade mit diesen Runtergewirtschafteten, die dann vielleicht mal wieder belebt worden sind, das ist schon toll. Also weit weg von diesem ja, Schickimicki-Campen. So. Und das finde ich super. Das ist für mich auch das, was so Campen so ein bisschen ausmacht. Also nicht irgendwie alles funktioniert, das könnte ich zu Hause in meinem städtischen Leben haben, sondern einfach mal so ein bisschen auf das Wesentliche zurückreduziert zu werden. Das ist ja das, warum ich wegfahre und warum ich unterwegs bin. Also dass mal vielleicht auch mal irgendwas nicht da ist, so nicht verfügbar ist. So. Und das ist da auf jeden Fall der Fall. Aber dafür machen die das sehr charmant und sehr liebevoll.
Mhm. Ja, ist ja immer die Frage, was man will. Ne? Manchmal muss es dann auch der Fünf-Sterne-Platz sein mit angeschlossener Sauna, weil man sich irgendwie mal was gönnen möchte. Von daher.
Ja, klar.
Nee, ja. Ach, was dieses Kinderthema angeht, habe ich selber auch schon Erfahrungen gemacht, als der Zwerg noch richtig klein war und wir irgendwie in Südafrika unterwegs waren und in ein Restaurant gefahren sind und dann ganz, ganz lieb von der Restaurant, sagen wir mal, Dame da oder von der Kellnerin, entschuldigen Sie, hier sind keine Kinder erlaubt. Und wir waren echt schon drin, durch Weinberge an mehreren Checkpoints, auch mega ausgezeichnet, das Ding. Und ich dachte auch nur, ja, das ist der Messenger an der Stelle und habe mir die Leute angeguckt, die da irgendwie alle so zu Abend aßen und dachte so, ja, das ist eben ein anderes Konzept von Restaurant und von Leben. Kann man machen, ne? Genau. Und dass es da Leute gibt, die sich dagegen auflehnen oder sich ausgeschlossen fühlen, ist ja auch nachvollziehbar, aber.
Du, aber für die gibt es ja genügend Plätze, ne?
Genau.
Ja. Also das ist ja, es gibt ja auch Plätze, wo keine Hunde erlaubt sind, es gibt keine Plätze, wo, was weiß ich, keine Wohnmobile erlaubt sind oder so.
Gar kein Problem mit. Überhaupt nicht. Das ist ihr Geschäftsmodell und ich finde dieses, wenn man die Verantwortung für irgendetwas übernimmt und da auch ins Risiko geht und das wirtschaftlich betreibt, dann finde ich diesen, wie gesagt, da wird es in Brandenburg ja noch genug Campingplätze
genau.
geben.
Die auch um diesen See herum. So, auch um diesen See herum. Also das, ist, das ja. muss ja nicht der
dann sein. Kommen die Kinder halt mit dem SUP rüber und legen am Strand an und machen da ordentlich Radau. So. Genau. Also wäre ich mit meiner Rasselbande mit Freunden, da würde ich sagen, komm, den übernehmen wir den Laden. Quatsch. Sag mal den Namen nochmal bitte, der ist ein bisschen untergegangen.
Ja, das ist der Campingplatz am Ventosee, das, am großen Ventosee. Das heißt Vento mit W am Ende, Ventosee, Camping am großen Ventosee.
Wunderbar. Der Osten, sag mal, wie ist denn eigentlich so deine Erinnerung an den Osten, lieber Gerd? Hast du da mal Zeit verbracht? Ich meine, du kommst ja auch aus, wenn man das jetzt so sagt, Westdeutschland. Was hast du da für Erinnerungen?
Ich habe ja den Osten erst nach der Maueröffnung oder nach der Grenzöffnung entdeckt. Ich hatte davor, für mich waren das immer zwei Länder und da fährst halt nicht hin, so, keine Ahnung. Ich hatte da auch keinen Bezug zu und danach bin ich hingefahren und habe nur gute Sachen, wirklich nur gute Sachen erlebt. Ich hatte da meine Freundin, ich hatte da irgendwie Campingtrips gemacht, die geil sind. Ich finde die Schwalbe geil, die dann durch die Gegend gefahren ist. Also ich bin großer Fan von Landstrich, von den Leuten und ja, ne, ich bin ganz begeistert.
Und du, Wobi?
So ähnlich wie Gerd, aber noch ein bisschen tiefer gehen sogar. Wir haben tatsächlich, also Familie damals im damaligen Osten gehabt, sind da relativ viel gewesen. Also ich schon als ganz kleiner Junge und fand das immer klasse. Meine Tante, mein Onkel leben da in der Niederlausitz und leben beide leider jetzt gerade nicht mehr, aber meine Cousine und so und diverse, also Cousin, also wir haben da noch große familiäre Wurzeln hin und ich finde es da, fand es damals klasse, finde es auch heute gut. Mein Vater, weiß ich, der ist ein, zweimal mit gewesen und ihn hat das unfassbar bedrückt, dieses Gefühl so eingesperrt zu sein und nicht irgendwie, also immer unter Beobachtung zu stehen. Also das habe ich als kleiner Junge nie so wahrgenommen, mitbekommen, erst später verstanden und kann das dann auch in der Rückschau so ein bisschen nachvollziehen. Aber das habe ich als Kind da nie wahrgenommen. Also ich habe da großartige Sachen erlebt, so mit Skilaufen gelernt dort. Und mein Onkel war ein ganz Tüftler, so also fast Ingenieur, der hat so mit Motorsport viel zu tun gehabt und der hatte eine eigene Werkstatt da, also kein VEB-Betrieb, sondern tatsächlich einer der wenigen Privatbetriebe dort, die so Kurbelwellen, Motoren, Instandsetzung gemacht hatten. Und das war total klasse. Daher ist wahrscheinlich meine technische Ader auch so ein bisschen mit Leben erfüllt worden.
Cool, cool. Ich habe meine Großmutter, beziehungsweise meine Familie mütterlicherseits, kommt aus Rostock. Und wir haben uns damals dann auch auf die Reise gemacht, mit meiner Großmutter zusammen uns den Osten dann auch mal anzugucken, mein Bruder und ich. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade sagst, dass dieser Überwachungsstaat, der bei vielleicht erwachseneren Menschen omnipräsent war, das war für uns gar kein Thema. Wir haben irgendwie mit Mama und Papa zu Hause telefoniert und Tante Liti und Tante Lotti haben irgendwie aus dem aufgerufen, pass auf, was ihr sagt.
Die heißen auch wirklich alle Lotti, ne? Das war so
süß. Und dann irgendwie, was ich nicht vergessen werde, ist dieser. Also es hat mich sehr demütig gestimmt, weil wir waren dann in diesem Intershop und haben dann auch also ein Gastgeschenk gekauft, einen Schokoriegel. Das hat meine Großmutter natürlich alles gemacht. Wir waren, keine Ahnung, 8 oder 9, also gar nicht, die Etikette war da noch nicht so bei uns. Und dann haben wir so einen Raider gekauft, ja. Also Twix gab es da noch nicht und Raider war das. Und mit dem Raider sind wir dann da zu diesem Besuch gegangen und da haben wir den diesen jungen Uwe getroffen, der war ein bisschen älter als wir und der guckt diesen goldverpackten Schokoriegel an.
Du dachtest, echtes Gold, ne?
Ja, nein.
Echt wackelige Knie.
Aber der war so begeistert und so happy. Mein Bruder und ich haben uns angeguckt, haben das gar nicht glauben können. Denn, weiß ich noch, aß er eine Hälfte und hat gesagt, die andere hebe ich mir auf. Und habe ich mich irgendwie geschämt für eine Sache, die ich ja nicht gemacht habe oder irgendwie sowas, aber es war ein komisches Gefühl. Und es war eine tolle Zeit. Also unbeschwert und ich muss sagen, ich fand auch dieses dieses Feeling, wie die Menschen miteinander waren, auch wenn man das in der Kürze der Zeit vielleicht gar nicht so tiefgründig beurteilen kann, aber es war auf jeden Fall eine sehr familiäre, eine sehr, sehr ein guter Zusammenhalt. Schöne Erinnerung.
Ja. Klingt klischeehaft, ja. Aber genauso habe ich das auch wahrgenommen. Also das war wirklich, da gab es keine Eitelkeiten, da hat jeder jedem geholfen. Das war, also Tante und Onkel, die lebten da auch auf dem Dorf. Das war wirklich so. Die einen hatten Hühner, die anderen hatten Gemüsegarten. Da wurde wirklich hin und her geschoben und getauscht. Und ich wurde mal in Konsum geschickt da. Und da habe ich eben zum ersten Mal auch erfahren, was es heißt, Verzicht zu üben.
Ja, macht was mit einem. Ja. Hat was mit einem gemacht, ja.
Aber ich habe da auch sehr geile Camping-Erfahrungen gesammelt, muss ich sagen. Also ich habe da irgendwie auf Campingplätzen so absurde Geschichten erlebt. Und vor allen Dingen die alten DDR-Campingplätze sind ja auch so absolut fantastisch gewesen. Also irgendwie so wirklich hemdsärmlich mit einer Kotterschnauze, also eigentlich irgendwie total geil. Und wenn du dann irgendwann mal so 15 Jahre später oder so nach der Maueröffnung dann da bist und nach der Grenzöffnung da bist und du merkst irgendwie, du bist in so einer Zeitblase gefallen, das ist auch total geil. Wenn du denkst so, oh, alles klar, so war es hier dann wohl früher. Auch die ganzen Wagen, die man da so gesehen hat, die dann schon auch eine ganze Weile standen, da gibt das ja auch wirklich abgefahrene Modelle im Osten, muss ich sagen. Also wirklich teilweise viel schöner als das, was man hier in westlichen Werken so gebaut hat, finde ich.
Ich warte nur drauf, dass ich den Ball zugespielt bekomme. Nein, ich habe ja eben schon, wie ihr gemerkt habt, habe ich ja schon mit feuchten Augen, Tränen in den Augen, habe ich ja schon geschwärmt. Tatsächlich, ja, ich so als Technik-Freak, nein, aber auch so als Freak der Basistechnik, der einfachen Technik, deswegen fahre ich auch Lendi. Habe da natürlich mal so ein bisschen so ein Auge drauf geworfen und habe mich ein kleines bisschen eingearbeitet, ein kleines bisschen nur. Also für viele ist das jetzt wahrscheinlich wirklich ein alter Schuh, den ich mal versuche in so einem kurzen Abriss hier vorzustellen. Es geht um Campingwagen, Wohnwagen, Campingzelte aus der DDR. So, und das Ganze hieß da ja auch nicht Campen, sondern Zelten. Ganz bewusst, Camping war ja irgendwie so wie Go West.
Der Ami, das geht so, gar nicht. So. Ja, ja.
Das hieß alles also Zelten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Zelten.
Fangen wir mit Zeltmännern. Wir fangen mit den Zelten an. Und das ist wirklich also ein echtes Highlight. Damit fängt es schon an. Es gab einen wirklich ganz findigen, der erinnerte mich auch ein bisschen an meinen Onkel Gerhard. Der heißt auch noch Gerhard Müller. Lebt leider nicht. Mehr, ist nicht so furchtbar alt geworden, 1930 geboren und in Kaufungen und ist eine Zeit lang, als es also noch SBZ wahrscheinlich hieß, sowjetische Besatzungszone, da konnte man ja noch ausreichen, hat er sich mal nach Frankreich durchgeschlagen und hat dort wahrscheinlich bei so Leuten, die so ein bisschen auch Tüftler waren, ein Autodachzelt entdeckt und das hat er dann nachgebaut, passend für einen Wartburg bzw. Trabant. Und das ist so ein klassisches Dreieckszelt und das kann man auch mal nachlesen unter trabant-dachzelt.de und der hat also so lange rumgetüftelt, bis er da also in Eigenregie und häuslicher Produktion zusammen mit seiner Frau und noch einer Näherin zusammen haben, die also wirklich da um Patente gerungen, um Grundstoffe zusammengetragen, weil wir hatten ja nichts. Wir kennen das ja.
Ja, vor allem, wenn du einen Trabant bekommen hast nach so langer Zeit
und dann noch mal
30 Jahre aufs Dachzelt warten.
Du musstest also den Dachgepäckträger da drauf bringen, jeder weiß Trabant irgendwie.
Kunststoff,
ja. Pappmaché so ungefähr, also das musste eben auch gewichtsmäßig
Leichtbauweise passen. Sagt man
Leichtbauweise. Aber ganz klassisch, wie wir das auch kennen und deswegen eigentlich eine echte Pionierarbeit, so wie wir das bei den gängigen Dachzelten, so wie du es auch hast, mit Zugangstreppe, also wirklich genial, was die da zusammengebaut haben, zusammengenäht haben, haben sich dann noch irgendwie eine befreundete Näherin da ins Haus geholt und haben dann auch so Nebenprodukte, also dieser Merchandising-Gedanke, der war auch da schon irgendwie präsent, war also die Rede vom sogenannten Türkenschirm. Der Türkenschirm war nichts anderes als ein Einkaufsjutebeutel aus den Resten dieser Materialien, die dann also beim Schneiden und Nähen überblieben, da wurden dann eben Einkaufsbeutel dann irgendwie genäht. Total sympathisch, ja. Und,
aber Schirm, als Schirm, wo du etwas mit aufhängst.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Sahnebonbons, die vom Himmel fallen.
Ist das jetzt ein Sonnenschirm?
Ja.
Irgendwie, weil das ist ein wirklich so ein ja, cooles Produkt aus dieser Zeit, wie man also aus Zeiten des Mangels, das muss man ja auch ein bisschen politisch sehen, wo fuhr man hin? Man konnte eigentlich nur im eigenen Land bleiben, man durfte nach Ungarn reisen, Plattensee, man durfte vielleicht noch nach Bulgarien, ans Schwarze Meer, in die Tschechoslowakei, und dann war das Ganze auch schon erschöpft und
ja, Ural, Vladivostok,
ja, Polen, Ostsee, Novosibirsk. Nein, aber nee, aber Spaß beiseite, also das auch an die Ostsee, das waren dann ja auch Gebiete wieder, die der potenziellen Republikflucht sozusagen ausgesetzt waren. Das heißt, man musste das auch beantragen, da also an Plätze zu kommen, und man war also nur als Privilegierter, kam man dann wahrscheinlich vorne an den Strandabschnitt, und die so noch nicht so lange dabei waren, die mussten dann weiter hinten sitzen, und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, ein Dachzelt weiter oben, ne? Höherer Blick. Du siehst also das Meer, während irgendwie 30 Meter vor dir irgendwie das normale Strandzelt die Sicht versperrt, üblicherweise. Also das Not macht erfinderisch, glaube ich, nichts war da so ausgeprägt wie eben in dieser Zeit.
Ich glaube, eher der Trabant hat eine so beschissene Zuladung gehabt, dass du dir gedacht hast, wenn ich das Ding oben raufschneiden kann,
macht das Auto nicht schlecht. So, wir machen ein kleines Upgrade. Wir kommen zum Thema Wohnwagen, Wohnanhänger. Ja, und da habe ich eben auch was Schönes mitgebracht.
Mal gucken, ob du meinen Lieblingswagen mitbringst.
Den Lieblingswagen. Da gibt es eigentlich zwei so prägnante Produkte. Einmal den Bastei, nicht zu verwechseln mit Bastei Lübbe, Groschenroman Verlag, sondern tatsächlich Bastei Wohnwagen. Den gab es in fünf Varianten. Bastei 1, 2, 350, 390 und 351. Auffällig durch seine sehr kantige, kastige Form. Gab es also dann in verschiedenen Aufbaugrößen und Formationen auch tatsächlich als Verkaufswagen, also so, ne, klassisch
Wurst,
Fisch,
Brot,
Eis, Brot, so
Gemüse.
So, und das war also sozusagen, das war im wahrsten Sinne Brot- und Butter-Anhänger, Wohnanhänger.
Ein Achser, zwei Achser?
Immer ein Achser, zumindest das, was ich hier gefunden habe. Wie gesagt, es gibt bestimmt Spezialisten, die haben da, sind da deutlich tiefer in der Materie Kette. Drin. Also alle, ich hoffe, dass ich da hier das alles richtig wiedergebe. Aber das Erstaunliche ist eben, also grundsätzlich Konstruktion wie bei all den anderen klassischen Wohnwagen, die wir so kennen, Tabbert und wie sie nicht alle heißen, aus dieser Zeit eben auch mit selbsttragenden Leiterrahmen, Schwingungsdämpfern, alles nichts Besonderes. Am Ende war sogar das Fahrwerk zum Teil verzinkt. Und
wurde der Mover auch im Osten erfunden?
Der was? Der Mover?
Ja.
Das kann ich dir gerade nicht sagen. Nein. Nein, aber jetzt kommt's. Jetzt kommt wieder ich als kleiner Detailfreak. Mhm. Ich mach's auch kurz. Dieser Bastei verfügte in den letzten, also zuerst gab es gar keine eigene Bremse, sondern der musste dann also vom Zugfahrzeug abgebremst werden. Aber dann gab es in den letzten Versionen eine mechanisch-hydraulische Auflaufbremse. Also hydraulisch heißt nicht, wie wir das so auch bei den üblichen bei uns kennen, also Auflaufbremse, und die wird dann über Züge auf die Räder übertragen, die Bremswirkung, sondern hydraulisch. Und das ist mal echt ein technischer Leckerbissen, weil das den Vorteil hat, dass das Ganze die Bremskraft gleichmäßiger auf die Räder verteilt, was ja nicht unerheblich ist aus sicherheitsrelevanter Perspektive. Das weiß jeder, der schon mal mit dem Wohnwagen unterwegs war und mit einer ordentlichen Auflaufbremsung merken musste, zieht die auch wirklich gleichmäßig. Der Nachteil war eben, dass die immer gut gewartet sein musste. Also die erforderte etwas mehr Zuwendung im Service, aber sowas finde ich immer genial. Also
Innovation.
Ich wüsste jetzt nicht, wobei ich mich mit Wohnwagen auch bisher nicht so befasst habe. Ich kenne halt nur einen vom Kumpel, bei dem ich immer mal so ein bisschen für den TÜV rumschraube. Der hat die klassische mechanische Zugbremse, und sowas finde ich super. So, der zweite große Player in diesem Spiel der Wohnwagen ist der QEK Junior.
Der Keck, genau. Da ist er, mein Lieblingswagen.
Du kennst ihn, ne? Ich finde den auch klasse.
Ich liebe
mein Onkel und meine Tante hatten den tatsächlich auch. Erinnerte mich immer so ein bisschen an Eriba Puck, so ein klein bisschen. Und vor allen Dingen so Rückleuchten.
Ist ein breiter, ist er.
Ja, und die Rückleuchten waren immer so ein bisschen, das war so dieser Ferrari-Style oder auch BMW 02, diese Rundrückleuchten mit den Blinkern.
Testarossa. Oh,
Testarossa in der Mitte. Ich finde das, ich liebe das. So, und das Witzige, dieser Name Keck QEK leitet sich ab vom VEB, volkseigener Betrieb, wissen wir alle, Qualitäts- und Edelstahlkombinat.
Oh, ich stehe da auf diese Wortkombination. Ich finde das so, ne? Geil.
So, und der hatte eben auch das Gleiche, auch ohne eigene Bremse, und hatte später diese hydraulische Auflaufbremse. Genau. Also das war offenbar wirklich eine Konstruktion, bei der sich die Ingenieure in der DDR wirklich Gedanken gemacht haben. Und ich mich gefragt habe, was sollte das? Also warum haben die da so viel Aufwand betrieben? Weil so, ich meine, die Zugfahrzeuge, das wissen wir alle, so ein Wartburg und ein Trabant, das waren alles so.
Ja, wenn du vorne mit einer Backenbremse.
Du meinst, dann muss ja, wenigstens der Anhänger das Thema retten. Ne?
In Kombination musst du die Bremsleitung entwickeln, das, weil vorne bremst genau. Gar nichts.
Das kann natürlich sein, das kann sein. So, und das Interessante war, da bin ich auch gleich zu Ende, der hatte Einzelradaufhängung. Auch sowas finde ich fantastisch. Einzelradaufhängung, serienmäßige Stoßdämpfer, stark. Also ich bin fast so weit, dass ich jetzt gleich suche, um mir so ein Ding mal irgendwie zu legen.
Und es gibt die noch und in einer guten Variante, und weil das nämlich einen weiteren Vorteil, den hast du noch unterschlagen, ist, dass die Bauweise so war, dass die tatsächlich witterungsbeständig sind. Das heißt, du findest jetzt immer noch Geräte, die dann so 30, 40 Jahre alt sind, die, wenn die halbwegs vernünftig behandelt worden sind, in einem Top-Zustand sind, was das Gehäuse anbetrifft, also was die ganze Haut betrifft und so. Mhm. Es ist wirklich toll. Die sind klein, da ist nichts drin, ne? Du hast irgendwie so ein Bett und das
passten,
war's.
Passen in jedes Carport oder Garage, auch von den Abmaßen?
Die sind auch relativ flach. Das heißt, also du hast irgendwie, also wenn du den jetzt hinter deinem Bulli ziehen würdest, Henning, dann würde der wahrscheinlich den Bulli nicht mal überragen. Also der ist wirklich, wirklich flach. Leicht. Das heißt, das ist auch ein weiterer Vorteil. Wenn du so einen findest, kannst du den mit jedem Führerschein fahren, weil die meisten, die den Führerschein so nach 99 gemacht haben, dürfen ja nur Anhänger ziehen, größere Anhänger ziehen, wenn sie noch eine Zusatzausbildung oder einen Zusatzschein gemacht haben, den BE. Und den kannst du eben halt ziehen, weil er unter 750 Kilo wiegt. So. Und das ist ziemlich geil. Also das ist ein Top-Ding. Und vor allen Dingen, wenn du denn auch, das, was ich vorhin meinte, ne, wenn du auf so einen Campingplätze fährst und dann hast du oftmals dort auch ein oder zwei dieser Kecks stehen, die dann für, was weiß ich, als Kinderzimmer benutzt werden. Also wo dann, du hast einen weiteren Raum damit, weil der einfach wie ein Geräteschuppen nicht viel mehr Platz einnimmt als ein Geräteschuppen. Also das ist super, super, super Ding. Also ich bin ein totaler Fan von. Also wenn ich jetzt mir einen Anhänger kaufen würde, nur einen kleinen für ein Festival bräuchte, dann wäre es ein Keck. Ich finde es bei Kleinanzeigen und, auch günstig.
Und Hubdach. Na, weil du gerade sagst, Stehhöhe ist so ein bisschen schwierig, aber mit diesem Hubdach hat sich auch das sozusagen dann erledigt. Also genial.
Schön. Ja. Ich komme gerade auf die Idee, beziehungsweise Shoutout, sagt man ja nicht, ein Ausruf an unsere Camper aus der ehemaligen DDR. Ich fände es total spannend, einfach mal ins Gespräch zu kommen und mal zu hören, wie das für euch damals da so abgelaufen ist. Vielleicht hört uns ja jemand oder es kennt jemand, der Lust hat, hier mal mit uns zu sprechen. Ihr findet uns im Internet unter camperman.de. Dort gibt es auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse und ich finde das total cool. Also ich glaube, manchen Ostdeutschen kann man ja, wie auch immer, ich will jetzt nicht politisch inkorrekt sein, aber drehen sich womöglich die Fußnägel hoch, wie die Wessis hier über eine Ostkämpfe
Mitteldeutsch reden. Heißt es ja.
Ja, ist richtig. Von daher, wenn es da jemanden gibt, der Lust hat oder eine Frau, gerne. Das meldet euch.
Habe ich auch schon gedacht. Ja. Und ich schließe ab, wenn ich darf, ganz kurz mit dem, das ist auch wieder so ein herrlicher Name, mit dem DDR Clubfix Zelt Camp Tourist 6.2.
So geil.
Du kennst ihn, Gerd, ne?
Ja, super,
also
geil gefunden.
Klassischer Club, also Zelt-Club-Anhänger, bei dem du sozusagen den Anhänger wie dein Dachzelt, Henning, beispielsweise aufklappst. Du baust das Zelt drumherum und hast das Bett praktisch in auf Hüfthöhe, also ideal zum Ein- und Aussteigen, ohne dass Ungeziefer da reinkrabbelt. Auch, ich glaube, die Holländer haben auch so ein Ding. Ne?
Das ist auch ein Konzept, was jetzt wieder, was so Outdoor-Caravans und so angeht, wieder im Kommen ist. Finde ich total cool.
Also,
schön. Stellst du uns ein paar Bilder zusammen, die wir
machen? Das mache ich.
Toll.
Ja, ganz kurz, also, ich muss zum Clubfix noch eine Geschichte erzählen. Ich hatte beim Hurricane Festival, da waren zwei Typen, die dann damit, ob die Paar waren oder ich weiß ich nicht, aber die sind zwei Typen, die dann da waren, die haben den Clubfix gehabt. Allerdings in einem Top-Zustand. Wie gesagt, bin ich hingegangen und sagte, Alter, das Ding ist ja uralt. Also, warum sieht das so geil aus? Ja, die haben irgendwie einen Clubfix bei, eBay geschossen und haben die Zeltwände einfach nochmal nachschneidern lassen. Weil die so verliebt sind in das Konzept und in dieses alte Ding, haben die gesagt, so, nö, den machen wir uns wieder hübsch. Und das fand ich auch so geil. Das sind so Liebhaberstücke einfach. So gerade wenn du so einen alten noch findest irgendwo. Das ist schon toll. Also es gibt natürlich dieses Konzept jetzt auch, ne? Also viele Hersteller bieten ja jetzt diese Klappanhänger an, aber wenn du so einen alten hast, das ist schon irgendwie was Besonderes. Das, vielleicht sage ich das deshalb, weil ich selber einen alten Wagen fahre, aber ich finde diese alten Sachen manchmal einfach so charmanter. So, und das ist toll. Also schön gefunden. Vielen Dank, Reinhard. Super.
Sehr gerne.
Ja, das war unser Special zur Ostalgie. Und wenn ihr dazu was beizutragen habt, vielleicht selber auch ein solches Gefährt noch besitzt oder so, schickt uns auch gerne Bilder. Ihr findet uns im Internet auf Instagram unter The Camperman. Und da werden wir auch diese Bilder mal posten, die Wuppi da rausgesucht hat. Wunderbar. Ja, dann kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Oder?
Warte mal, ich hatte da was vorbereitet. Ach
ja, jetzt Delling jetzt hier.
Ja.
Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
Also eigentlich stimmt der Jingle nicht so ganz. Wir haben 9 Produkte der Woche. Und zwar, ja, erzähl du doch mal, Gerd, was war denn deine Idee hier bei diesem
Konzept? Ach, ganz einfach, weil wir haben ja irgendwie öfters mal so, was ist nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Campingplatz unterwegs bin oder auch so, wenn man mal mit Leuten schnackt, so, kommt immer die Frage so, und was hast du dabei? Oder man guckt so irgendwie, ey geil, das ist ja super. Und dann gibt es immer irgendwelche Sachen, glaube ich, die jeder ganz persönlich immer dabei hat, die ihm besonders wichtig sind. So, keine Ahnung, wir hatten das ja auch bei den Interviews ab und zu mal, die meisten Leute sagen dann irgendwie, ich habe immer eine Hängematte dabei oder so. Und da dachte ich so, wollte mal hören, was es bei euch so ist. Und bei mir, habe mich mal selber hinterfragt, was ich da so bei habe. Und da haben wir gesagt, so jeder sagt mal so seine Top 3. Können wir auch gerne abwechselnd machen, so von 3, 2, 1. Was so die Sachen sind, die wir auf jeden Fall auf unseren Trips immer mitnehmen. Und zwar ist es ja auch so, dass wir unterschiedlich unterwegs sind. Ne? Also ich habe mein Wohnmobil, meine weiße Ware, du hast dein Bullimobil mit Dachzelt. Und Reinhard hat sein Landy, der dann irgendwie auch als Campingfahrzeug dient in irgendeiner Form. Und kann ich mir gut vorstellen, dass es möglicherweise ganz unterschiedliche Interessen sind, wo man sagt, so, hey, das muss auf jeden Fall, dafür würde ich vielleicht sogar zurückfahren, wenn ich es vergesse oder so. Keine Ahnung.
Zurückfahren ist geil. Ich habe mal nie zurückfahren, das ist ein anderer Kontext. Ich war mal mit meiner damaligen Freundin auf eine Hochzeit eingeladen und wir fahren los und sind da. Übrigens auch unser.
Das weiß ich doch.
Und dann hat sie ihr Kleid vergessen. Beziehungsweise ich habe es vergessen, ja, die haben es vergessen.
Die Stimmung war,
es war intens. Da hättest du ein Parfum nachbenennen können nach dem Ding. Eieiei.
Und deine Freundin, muss ich dazu sagen, die war wirklich genügsam, duldsam, so möchte ich sagen. Und da hatten wir viel Verständnis für, dass sie in dem Fall etwas not amused war.
Ja, das war auf jeden Fall ein Abend, den man nicht vergisst. Und der war trotz alledem eine Rakete. Das war ein richtig schöner Abend. So.
War sie denn in Jeans da? Nur eine Frage noch, war sie denn in Jeans?
Das war auf jeden Fall im Vergleich zu diesen ganzen aufgebrezelten Hochzeitsmenschen sehr casual. Ja,
aber
ja,
trotzdem, ja. Das fiel nie auf.
Nein, das war auch egal, weil sie ist einfach auch bezaubernd. Also, so ist es. Ja, genau. Okay, wer fängt an? 1, 2, Wuppi.
Moa, ja, das ist toll, dass ich wieder anfangen darf. Gerd hat das ja eigentlich schön intoniert. Man muss es vielleicht nochmal dazu sagen, Dinge, die man immer dabei, also die drei Dinge, die man unbedingt dabei haben muss. Also ich würde es jetzt unterscheiden von den Dingen, die ich eh immer dabei habe. Also klassisch.
Ja. Autoschlüssel.
So, nein, aber ne, irgendwie ein Leatherman, irgendwie vernünftige Handschuhe, eine Taschenlampe.
Ja, warte mal.
Nein, wenn wir sagen, wir fahren zum Campen oder wir fahren irgendwie raus.
Ja.
Vielleicht sogar mit der, gar nicht mal mit der Absicht, wir bleiben über Nacht, sondern so, könnte ja passieren. Mhm. Irgendwie nett essen, tick zu viel getrunken, weißt du was, wir fahren nicht mehr, wir gehen hier irgendwo an den Strand irgendwie und hängen uns in die Karre und pennen. Mhm. So, also so vor diesem Hintergrund oder mit dieser Maßgabe, so würde ich jetzt mal rangehen.
Ja, bitte.
Ja, bitte. Endlich. Komm, bitte sehr, bitte schön.
Hau raus.
Tatsächlich, ja, ganz banal, der Gaskocher und die Gasflasche natürlich, finde ich immer gut, also mit entsprechendem Equipment, weil
was für ein Gaskocher? Hast du einen Einflammen, Flasche groß?
Doppelflammen. Und natürlich das grundsätzliche Equipment habe ich eh immer dabei in der großen Kiste. Alu-Tech. Mhm. Also das ist fährt immer mit.
Mhm. So. Aber den nutzt du auch viel? Nutzt du den Kocher dann auch viel? Oder ist es dann so, dass du den mit hast, aber eigentlich dann meistens in der Kiste lässt? Oder wie ist es dann?
Klar, wenn ich jetzt nicht, also so für spontan übernachten brauche ich nicht, aber ich habe ihn eben immer dabei. Auch für den Fall, dass man vielleicht mal sagt, irgendwie, oh, jetzt irgendwie mache ich mir nett abends hier eine Nudel und gehe nochmal einkaufen, irgendwie die entsprechenden Zutaten kaufen, die ich vielleicht nicht an Bord habe. Aber ich habe die Option, das Ding richtig schön irgendwie, ne, ich kann mir nett was kochen. So.
Ich finde das gar nicht so banal. Mhm. Ich finde das gar nicht so banal, Reinhard, weil das ist tatsächlich so, dass es gibt ja, keine Ahnung, so viele Möglichkeiten zu kochen, auch einige Leute. Da werden wir irgendwann nochmal was Größeres draus machen, aber irgendwie einige Leute sagen dann vielleicht stattdessen ein Grill. Ne? Also das ist ja, ich finde das total legitim. Ich erinnere mich noch daran, als ich mit Henning irgendwann mal unterwegs war, er hat dann auch seinen Gaskocher rausgepackt und hat mir erstmal einen Kaffee gekocht. So. Also das ist irgendwie... Der Grund, so ein Ding dabei zu haben, hat ja viele, also gibt es ja viele Gründe, warum man sowas dabei haben soll. Und wenn es nur für den Kaffee ist, ich finde das super. Also das ist ein schönes, schönes Ding. Ich dachte so, dass wir einmal eine Runde machen, also dass wir so eine Runde machen, Nummer 3, dann würde ich dann mal bei mir ganz banal anfangen. Das ist eine ganz komische Sache jetzt. Ich habe immer ein Fahrrad dabei, weil ich bin jetzt ja, ich lebe jetzt in meinem Wohnmobil, habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, eine Bushaltestelle immer vor der Tür zu haben, will meinen Wagen aber nicht immer abbauen. Und wenn ich dann nochmal, was weiß ich, ein Brötchen holen will oder mal kurz in die Stadt will oder was weiß ich wohin, finde ich das für mich elementar wichtig, dass ich hier ein Ding da hinten drauf habe. Und das ist super. Ich habe ein kleines, ich habe kein E-Bike oder irgendwas, sondern ich habe ein kleines mit 20 Zoll hinten drauf. Und das ist für mich, also ohne dem geht's nicht. Also das
wird Faltrad?
Total... Nee, kein Faltrad. Mhm. Das ist aber so ein kleines, sieht aus wie so ein BMX-Rad, ein bisschen Stylo vielleicht, aber so schön in Chrom. Aber das ist irgendwie für mich total wichtig. Also ohne würde ich gar nicht fahren wollen.
Ja, ganz banal. Schön. Nicht banal, das ist ja auch ein Komfort- und Mobilitätsfaktor. Ne?
Schlau.
Ja, genau. Faul.
Nicht zu Fuß gehen. Nein. Schlau, habe ich gesagt.
Das war nur ein Spaß. Nein, ich finde das total gut, mit Gepäckträger für die Chemie-Klosett-Kassette oder ohne?
Nee, ohne. Da habe ich eine IKEA-Tasche für.
Ah, verstehe. Keine mit Rollen und hinterherziehen. So
doch, aber du kannst ja auf dem Rasen kannst du es oftmals nicht gut hinterherziehen. Und da habe ich ganz so eine große, schöne, blaue IKEA-Tasche dabei und da pack ich das Ding dann rein, dann kann ich damit auch Fahrrad fahren.
Okay. Bin ja stark. Wunderbar. Jetzt bin ich dran. Ich habe eigentlich eine ganz banale Lichterkette von IKEA und zwar die bunte, die man auch batteriebetrieben dort kaufen kann. Da kommen, glaube ich, 3 kleine Dreifach-A-Batterien rein, also die etwas dickeren, so fingerdicken Batterien. Die ist unkaputtbar, auch nicht vertüdeltödlich, also dass du da irgendwie eine Stunde entwirren musst. Und für mich ist es so, man baut auf, man kommt irgendwo an, hängt das Ding vielleicht auch nur ganz provisorisch, nur irgendwie übers Dachzelt oder auch nur über die Schiebetür und macht das Licht an und es wird Abend und das ist so für mich so ankommen, Dasein erledigt, jetzt mal bitte alle entspannen. Das ist für mich so ein Accessoire.
Süß. Da kann man auch schon mal das Brautkleid vergessen und damit dann die Liebste
besänftigen. Da hatte ich noch keinen
Nee, 4, aber das 5, war der Auslöser.
Ja, genau.
Für die Lichter.
Damit hast du mir meinen Platz 2 versaut, Henning. Aber ist egal, dann werde ich mir was anderes ausdenken.
Bitte nochmal?
Ja, du auch? Versaut. Oh, das tut mir leid.
Versaut habe ich das nicht. Auch Licht. Ich wollte auch Licht sagen. Aber
ich habe ja Zeit. Ich bin jetzt dran, du hast Zeit.
Ja, bitte. Das wollte ich sagen. Geht länger, dann kann Gerd noch überlegen.
Ja, genau. Jetzt kommt's, die Espressomaschine. Ich bin so unausstehlich, wenn ich nicht meinen richtig guten, vernünftigen Espresso bzw. Cortado, also mit ein bisschen Milch, deswegen auch der Gaskocher, weil man auf dem die Milch dann auch ein bisschen heiß machen kann und aufschäumen kann, wenn ich nicht vernünftigen Espresso morgens habe oder auch wann auch immer.
Jetzt und erklär mal bitte deinen Espresso.
Ich weiß, jetzt gibt es gerade mal keinen Strom, ist mir auch klar. Also es gibt 2 Varianten. Es gibt einmal die Premium, tatsächlich die klassische Espresso-Siebträgermaschine, die ich extra zum Camping mitnehme.
Respekt.
Oder eben dann die italienische Kaffeemaschine, also Diffusor-Prinzip.
Bialetti, dieser Schrauber.
Genau, ja. Schrauber, Edelstahl, aber nicht
Alu. Was denn kein Espresso wäre, darum fragte ich nämlich nach. Also das ist irgendwie, finde ich super, dass du denn diese Träger angebracht hast. Sehr, sehr schön, finde ich sehr, sehr
also
schön.
Also das ist sozusagen dann das wäre die Notalternative, so nenne ich es.
Ja. Erzähl mir mal die Espresso-Maschine. Du fährst mit einem Siebträger, also mit einem, viereckigen Gerät mit Wasserzulauf. Stromanschluss.
Nein, nicht Zulauf, nein, Wasser.
Also
Wasser,
Behälter.
Ich muss den Namen jetzt nicht nennen, aber es gibt da wirklich zu vernünftigen Preisen echt gute Espresso-Maschinen. Mhm. Stromanschluss, wenn du den hast.
Ein Kreis.
So. Ja. Ja. Okay. Alles fein. Und eben, dann ist für mich, ist schon cool. die halbe Miete.
Ja, ich bin auch ein Kaffee-Fan, aber so weit habe ich es noch nicht getrieben. Ich bleibe noch beim French Press mit den ganzen Krümeln und so. Ja, ja.
Also ich hatte ja jetzt eben schon vorher die ganze Zeit Lust gehabt, mit dir mal unterwegs zu sein, Reinhard. Aber jetzt ist es eingebucht. Also ich bin auf
der Tanzkarte.
Sehr geil. Nachdem mein Licht weggenommen worden ist, mache ich was anderes.
Ich wollte nichts wegnehmen, wirklich nicht. Und vielleicht hast du ja ein anderes Licht. Ich finde, Licht ist.
Ich hätte auch Licht genommen, und zwar sind das Kerzen. Also, aber das sind. Ich mache jetzt was anderes. Und zwar, was bei uns, und darum sage ich uns, weil ich ja nicht alleine reise, sind immer Vasen an Bord. Das heißt. Oftmals, wenn wir ankommen irgendwo, und das ist total verrückt, also für einige Leute ist es Pillepalle, für uns ist es extrem wichtig, wenn wir irgendwo ankommen, ist meine Frau meistens unterwegs und guckt nach irgendwelchen Wildblumen, packt in die Vase und dekoriert und macht es uns hübsch und wohnlich. Und ich habe das früher immer so ein bisschen belächelt und inzwischen kann ich gar nicht mehr ohne. Das ist total schön, wenn wir dann irgendwo stehen, Tisch steht draußen, Vase auf dem Tisch, Blumen rein und alles ist wie zu Hause. Das ist total schön. Also das ist total wirklich wie Deko, also ein bisschen Deko, würde ich mal sagen.
Ja, und auch so eine Regionaldeko, ne? Also es ist ja jetzt nicht, dass du eine Tulpe mitnimmst, die du da reinknallst, sondern du schnappst dir, keine Ahnung, wenn es nur eine Butterblume ist, die gerade da ist.
Ja, oder ein Ast oder irgendwas, ne?
Ja, so. Finde ich total gut. Mein nächstes Accessoire ist ein Kochutensil, und zwar ein gusseiserner Topf, der eigentlich total widersprüchlich ist, weil schwer und von der Veredelung auch ein bisschen stoßempfindlich. Aber ich kann nur sagen, kochen und auch gerne draußen kochen macht natürlich, wenn man so ein bisschen länger auch zusammensitzt und vielleicht auch irgendwie motiviert auch zu essen, das ist ja dann auch mal manchmal so ein Problem, dann ist das Konzept gusseiserner Topf einfach unschlagbar, weil es halt so lange die Wärme hält. Das heißt, du machst dir eine Nudel, baust das irgendwie alles zusammen, also Nudel und Soße und hast es dann im Grunde genommen vermengt, machst einen Deckel drauf, ganz wichtig, stellst es auf den Tisch und da kann auch irgendwie 10 Windstärken sein. Das ist in 10 Minuten auch noch genießbar und noch nicht eiskalt. Das ist mein Tool oder Lieblingsutensil Nummer 2.
Geil, das ist ein Dutch Oven oder ist es ein ganz normaler gusseiserner Topf?
Das ist ein gusseiserner Topf von irgendwelchen Franzosen, ja. So ein Rot, geil. Kennt man ja. 22 Zentimeter.
Ach, so, die teuren Dinger, ja, alles klar.
Ja, deshalb wollte ich jetzt nicht. Aber den habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen und das ist so, habe ich auch ein bisschen gelitten. Er hat am Deckel so ein bisschen, ist ein bisschen abgestoßen, aber wer.
Das ist Patina, die müssen so sein.
Ja, der Vorteil ist, die werden ja mit der Zeit immer besser. Also die kochen so ein bisschen ein und wer Lust auf gusseiserne Töpfe hat, kann ich jetzt auch sagen, die gibt es auch bei den Schweden mit 4 Buchstaben. Wenn man da mal schaut, gibt es auch gusseiserne Töpfe. Also von daher, wer Lust hat, sowas auszuprobieren. Nervig ist, besorgt euch irgendwie einen Klettergurt zum Abspülen gehen, weil wenn das in Kombi dann zur Spülkabine getragen wird, da braucht man einen dicken Arm, aber so, das war Nummer 2 bei mir. Wuppi, du bist.
Nummer 3. Ja, fällt ja schwer, weil muss man ja auch, ich versuche jetzt gerade nochmal wieder so ein bisschen zu differenzieren, ne? Bin ich klassisch wirklich für einen Urlaub unterwegs, was natürlich dann nochmal das komplette Equipment angeht oder das, was ich immer dabei habe. Und das ist die Tisch-Sitzbank-Klapp-Kombination. Da habe ich mir mal vor
einiger... Kommt die aus dem Osten?
Nee, aber könnte so sein. Nein, es ist aber eben kein... Es gibt ja diese kombinierten Geschichten, die also sozusagen zusammenhängen, ja, wo dann eben das ganze Konstrukt irgendwie aufhaltbar miteinander gehalten wird. Mhm. Aber in dem Fall sind es drei getrennte Elemente, die aber Zusammenfalten und Klappen ineinander gelegt werden können. Also die beiden Bänke sind genau halb so groß wie die Tischplatte, sodass die dann unterseitig auf den Tisch oder mit dem Tisch übereinander gelegt werden und dann eben so sandwichartig eine Verpackungs-, also auf kleinstem Raum eben ein Paket ergeben. Und das habe ich eben auch immer dabei, weil ich es echt einfach super finde, wenn du irgendwo an den Strand kommst und fährst und packst das aus, kannst dich hinsetzen, kannst irgendwie, ne, klar, Gläser und so hast du immer, sowieso immer dabei. Ich finde ja auch diese Deko, die du ansprichst, Gerd, da musste ich ja schmunzeln, weil meine Frau auch so eine ist. Das ohne Tischdecke geht zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also Camping ohne Tischdecke, das ist tödlich, geht nicht. So, muss dann sein. Und Kerze ist genauso. Also das sind so die beiden Selbstverständlichkeiten, die sie dann immer dabei hat. Und dann, ich kümmere mich um die drei, die ich jetzt genannt habe. Und das andere ergänzt sie.
Mhm. Aber sag mal, mit dem Tisch der Kombination, also ist es so eine Bierbankartige Kombination?
Genau, aber in klein, also noch deutlich kleiner. Also die Bank, da müssten sich schon zwei Leute, die passen da so gerade rauf, das wird aber eng. Ich weiß, wir hatten das damals im Urlaub mit, als wir mit unseren beiden Jungs gefahren sind und die noch nicht volljährig waren, aber wir haben da alle gut drauf gepasst und es hat wunderbar geklappt und also da ist eben sehr, sehr klein, faltbar und kompakt dann zusammenbaubar und
da musst du mir mal ein Foto schicken, das finde ich gut.
Mach ich.
Weil ich hatte ja so eine alte Bierbankgarnitur mal, die super ist, aber zu schwer und zu klobig, die man nicht zusammenfalten konnte vernünftig. Also die Beine einklappen, ja, aber sonst bleibt es groß. Und die anderen Sachen, die ich bisher gesehen habe, fand ich immer so instabil und oder zu klein oder ja, irgendwas. Und
und das ist genau das war, ich habe es online gekauft und ich war auch ein bisschen skeptisch erst und habe gedacht, mal gucken, wie lange das hält. Und das ist echt erstaunlich, ist total stabil, auch noch relativ hübsch, also das ist so, die Platte ist Alu gerahmt, aber so Holzimitat, aber auch witzig gemacht, hat so ein bisschen so einen leichten Retro-Style und trotzdem sehr durabel, wirklich, ja, so.
So.
Genuss geschwärmt.
Also meine Idee schlägt mir selber ins Gesicht, wollte ich gerade sagen, weil irgendwie fallen mir tausend Sachen ein, wo ich könnte eine Liste machen mit Sachen, die ich immer dabei haben muss. So. Aber es gibt eine Sache, die ich, glaube ich, tatsächlich wirklich jeden Tag und zwar wirklich mehrmals auch nutze, ist mein Wasserkocher. Ich habe einen Wasserkocher nicht mit Strombetrieb, sondern auf dem Gasherd. Das ist aber eben halt auch nicht irgendwie so einen, den du zusammenklappen kannst. Oder es gibt ja auch so ganz viele tolle Möglichkeiten mit relativ, die wenig Platz einnehmen oder aus Alu sind, extrem leicht sind oder was auch immer und das Wasser schnell auch erhitzen. Ich habe aber so einen japanischen, den ich total liebe. Das ist einer mit einem Schwanenhals, der dann eben halt, wir hatten schon mal drüber gesprochen, das Wasser für einen Kaffee besser dosieren kann und so. Und der sieht dazu noch geil aus und der kann auf dem Gas oder auf normalem Ceranfeld oder sowas betrieben, wenn das ganz gleich. Also selbst wenn ich dann irgendwie den mal mitnehmen sollte in die Campingplatzküche, geht das auch. Super Ding. Und ohne den kann ich nicht sein, weil ich gieße meinen Kaffee damit auf, ich koche einen Tee damit, im Winter fülle ich die Wärmflasche damit. Also das ist schon für mich, also ein Wasserkocher ist elementar. Und der ist auch noch hübsch.
Ja, das ist nicht so häufig der Fall. Meiner sieht aus wie der Helm von Lord Helmchen. Das ist furchtbar, aber den nehme ich auch nicht mit. So, der ist hier zu Hause. So, cool. Design und Funktion vereint. Das ist nice. Ich habe einen ganz profanen dritten Artikel und zwar ein Lanyard, was ich mal auf einem Event geschenkt bekommen habe. Und ich finde nichts schlimmer, als mit einem Schlüssel irgendwo hinzufahren, einen zweiten natürlich nicht dabei zu haben und den ständig zu suchen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht zu wissen, wo er jetzt gerade ist. Darum trage ich den in der Regel um den Hals, was die Sache schon leichter macht. Oder
Ein Schlüsselkind.
Es gibt auf jeden Fall auch diese Ablage für die Sonnenbrillen im T5 direkt über dem Schaltgetriebe. Und da hänge ich den Schlüssel dann immer rein und dann hängt eben die Strippe runter. Und es wissen auch alle, dass der Schlüssel da reinkommt, die in dem Auto mit unterwegs sind. Und so ist das Problem gelöst. Denn es gab schon auch den ein oder anderen Freund, der bei Ausflügen nach St. Peter-Ording etwas länger nach seinem Autoschlüssel gesucht hat, nachdem der in den Sand gefallen ist. Und das sind so Sachen, die möchte ich mir gerne sparen. Ja.
Geil. Während du gerade sprichst, fällt mir ein, so, warum bin ich nicht selber auf die Idee
gekommen? Wo ist mein Schlüssel?
Nee, mit dem Lanyard, weil ich habe ja so eine komische Tasche, mit der ich, also eine Kulturtasche, mit der ich ins Badezimmer hier immer gehe. Hm. Und die kann ich nirgendwo richtig aufhängen. Das ist zwar ein kleiner Haken dran, da geht aber nicht über, was weiß ich, die Armaturen des Duschhebels oder sowas rüber. Aber mit dem Lanyard habe ich das Problem nicht, weil ich dann einfach diese daran hängen kann und dann viel besser. Ich werde einfach mal ein Lanyard nehmen. Super Tipp. Vielen Dank, Henning.
Ja, super. Vielleicht wird das zu nass, aber probier es aus. Genau. Aber
egal, kann ja trocknen. Ja, trocknet doch was.
Ja, genau. Nee, aber das ist so irgendwie, wenn man mit einem VW-Bus unterwegs ist und vielleicht mit mehreren Leuten, dann ist es natürlich immer irgendwie auch logistisch eine Herausforderung. Und dann sollte man am besten nicht den Schlüssel suchen. Und darum Lanyard, genau.
Ich habe mir übrigens für einen Schlüssel, so einen Schlüssel-Safe gekauft. Den ich hinten am Wagen dran habe, damit ich, wenn ich weggehe, keinen Schlüssel mitnehmen muss, sondern den einfach da reinpacke. Und auch gerade, wenn ich dann zu unterschiedlichen Zeiten, also meine Frau ist vielleicht noch mit dem Hund noch eine andere Runde gegangen, ich war noch irgendwie abwaschen oder umgekehrt und dann kommt man ja nicht unbedingt gleichzeitig zurück und dann ist da der Schlüssel drin und das ist für uns beide extrem praktisch. Also mit so einem Schloss und also mit so einem Zahlenschloss und dann geht das eigentlich ganz gut.
Ja, das ist super praktisch. Hatten wir, glaube ich, immer zu Weihnachten vorgestellt in unseren Top 24 Produkten. Genau, müsst ihr mal angucken.
Genau.
Gibt es auch auf Instagram, aber kennen auch ganz viele. Das ist mit so einem Bügel und einfach super praktisch. Geht auch noch mehr rein. Könnte man theoretisch auch ein bisschen Geld deponieren oder sowas.
Ja, genau. Fall.
Genau, super. Ja, ja, meine Geil. Herren. Mhm.
So, hier fängt es ja dann zu regnen. Ich würde mal sagen, ich mache mir schnell die Klappen hier dicht. Vielen Dank für die neuen Produktvorstellungen. Jetzt muss ich wieder Geld ausgeben. hat mir Spaß gemacht.
Koch dir einen Tee. Genau, mach an deinen Designkocher. Und wir hören uns nächste Woche. Mal gucken, wer es geworden ist. Ne? Also, mach's gut.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.